Während die Ukraine tapfer kämpft und damit auch Westeuropa schützt, ist dieses Westeuropa unschlüssig, wie es die Ukraine schützen soll. Dazu ein Verbündeter von jenseits des Atlantiks, der permanent Schnappatmung verursacht. In einem Luxushotel am Genfer See soll jetzt alles ins Lot gebracht werden. Trump, Zelensky und die G7, was wird aus der Ukraine jetzt in der Phoenix-Runde?
Phoenix-Runde.
Herzlich willkommen bei uns, meine Gäste. Johanna Roth ist bei uns, Auslandskorrespondentin der Zeit. Und Sie waren von Anfang 2022 bis zum Herbst des vergangenen Jahres Korrespondentin in Washington. Gerlinde Kreutel ist uns zugeschaltet aus Bayern, Professorin für internationale Politik an der Universität Regensburg und Leiterin des Instituts für Sicherheit und Strategie ISS. Die Politikwissenschaftlerin Hanna Notte ist bei uns, auch Russland-Expertin. Sie leiten das Eurasia-Programm des James-Martin-Sender, einem amerikanischen Think-Tank. Und Alexander Lippmann ist Professor für Politikwissenschaften mit Schwerpunkt Osteuropa und Russland an der Freien Universität Berlin. Frau Roth, die Europäer hoffen ja darauf, dass Donald Trump jetzt nach seinem Iran-Deal, der Held, wenn wir sehen, wieder stärker seinen Blick auch auf die Ukraine richtet. Sehen Sie denn Anzeichen dafür, dass Trump das Thema wieder zu seiner Sache macht?
Ich wäre nach dem heutigen Tag da sehr verhalten. Er hat ja noch mal ganz deutlich gesagt, dass die Ukraine für ihn, für die USA eigentlich keine Priorität hat, dass er sich dafür schlicht gesagt nicht interessiert. Und man muss auch sagen, darüber sprechen wir vielleicht gleich noch, dass man, glaube ich, in Europa auch hofft, dass er sich nicht zu sehr wieder für das Thema interessiert und eben auch ein Risiko darstellt für die Ukraine.
Frau Kreutel, Donald Trump hat ja heute gesagt, am Rande des G7-Gipfels, Russland sollte ein Abkommen schließen. Der Bundeskanzler hat ja noch eins draufgesetzt, hat gesagt, er hätte gesagt, Russland muss diesen Krieg beenden. Spricht daraus der Wille auch von Trump, diesen Krieg aktiv, das heißt Verhandlungen zunächst mal aktiv voranzutreiben?
Ich wäre da auch skeptisch, weil man eben zweierlei Botschaften wieder gehört hat von Donald Trump. Auf der einen Seite eben die Botschaft, dass jetzt dieser Ukraine-Krieg dran sei, nachdem der Iran-Deal geschlossen ist, so hat er es formuliert. Und auf der anderen Seite aber die Aussage, dass der Krieg in der Ukraine die USA eigentlich kaum berührt. Man verkauft ein Militärgerät, aber ansonsten ist da nicht viel dran, so hat er es formuliert. Also widersprüchliche Signale. Insofern wäre ich da auch skeptisch, ob Donald Trump das jetzt zu seiner Chefsache machen wird und was das dann am Ende bedeuten würde.
Frau Notte, während in Evian über Verhandlungen in Sachen Frieden in der Ukraine oder zumindest Waffenstillstand gesprochen wird, gehen die Angriffe weiter. In Kiew ist ein Höhlenkloster demoliert worden, Weltkulturerbe. Russland meldet neue ukrainische Angriffe auf seine Ölindustrie. Wie groß schätzen Sie denn die Bereitschaft von Putin für Friedensgespräche?
Die Bereitschaft schätze ich nicht für besonders hoch ein. Trotzdem möchte Russland schon, dass sich Donald Trump jetzt auch wieder mehr dem Ukraine-Dossier widmet, aber nicht aus den Gründen, aus denen die Ukraine darauf hofft. Die Ukraine hofft ja, dass der Druck auf Russland wieder erhöht wird. Russland hofft genau das Gegenteil, nämlich dass die Trump-Regierung die Ukraine dazu bewegen kann, Konzessionen am Verhandlungstisch einzugehen. Das war die große russische Hoffnung im letzten Jahr, auch verbunden mit dem Gipfel in Alaska. Und diese Hoffnung kommt jetzt wieder.
Herr Lippmann, jetzt sprechen ja viele Beobachter davon, dass Moskau starkem wirtschaftlichem Druck ausgesetzt ist durch den Krieg, der eine Menge Geld kostet. Könnte das die letztendlich die Bereitschaft von Putin erhöhen, an den Verhandlungstisch zu kommen?
Jetzt werde ich der Vierte oder seit dieser Runde, der sagt, ich bin skeptisch. Und zwar aus dem Grund, dass zunächst mal wir die wirtschaftlichen Probleme Russlands nicht überschätzen müssen. Also Russland ist weit entfernt von dem großen Wirtschaftswachstum der ersten zwei Jahre des vollumfänglichen Krieges, aber auch weit entfernt von einer tiefen Krise. Es bewegt sich um die Nulllinie des Bruttoinlandsprodukts. Und das heißt, durch Umverteilungsmaßnahmen schafft Kreml nach wie vor genug Ressourcen in die Armee und an den Krieg zu pumpen. Also ich glaube nicht, dass die wirtschaftliche wirtschaftlichen Probleme jetzt so sind, dass Putin sich wirklich an Limit fühlt und da seine Verhandlungsbereitschaft erhöht. Ich bin auch nicht sicher, dass solche wirtschaftlichen Probleme ihn wirklich zu Verhandlungen bewegen würden oder eher zu radikaleren Maßnahmen an der Front. Also da sehe ich tatsächlich nicht so viele Perspektiven zur Veränderung.
Ich lerne jetzt mal aus den ersten Minuten dieser Sendung, Putin bleibt stur und Trump hat eigentlich nicht so wirklich Interesse daran, wie das in der Ukraine weitergeht. Umso mehr natürlich aus geopolitischen Gründen die Europäer. Frau Roth, Macron hat ja Trump jetzt nach dem Gipfel in Evian nach Versailles noch eingeladen. Er kennt die Schwächen des amerikanischen Präsidenten für monarchischen Pomp. Und da ist er in Frankreich ja genau richtig. Der Bundeskanzler hat ihm ein Trikot der deutschen Nationalmannschaft geschenkt mit dem Namen Trump drauf und der Nummer 47 für den 47. Präsidenten der USA. Ist das, macht das auch Sinn, Donald Trump so bei Laune zu halten?
Es ist eine pragmatische Strategie, würde ich sagen. Die wird nicht allen leicht gefallen sein. Die Geschichte mit dem Trikot, das ist vielleicht etwas, also da, das haben ja viele sehr kritisch gesehen. Da überlegt man sich natürlich schon, hätte man das für jemand anderen auch so gemacht. Ich glaube, man muss bei all dem bedenken, Trump kennt ja keine Freunde. Also sich ihm strategisch anzunähern, vielleicht auch ein bisschen sein Ego zu streicheln, salopp gesagt, das kann nie von Dauer sein. Also es gibt ja unzählige Beispiele, auf der internationalen Bühne wie auch in den USA. Also Elon Musk ist nur eines, der an einem Tag ein guter Freund genannt wurde von Trump und dann am nächsten Tag geschasst wurde. Also das, man sollte sich auf gar keinen Fall darauf verlassen. Aber natürlich ist die Strategie, ihn bei Laune zu halten, jetzt gerade eine wichtige, um erstmal überhaupt sein Gehör zu finden. Das ist, glaube ich, schwieriger und schwieriger geworden.
Frau Greutel, dieser Schmeichelkurs gegenüber Trump, was muss er da noch anbieten, ihm ab und zu mal auf die Füße treten, ist ja auch schon versucht worden. Diese ständigen Stimmungsumschwünge, die ja eigentlich einer vertrauensvollen Zusammenarbeit im Weg stehen. Ist das das eigentliche Problem der Europäer mit Trump?
Ja, da haben Sie völlig recht. Man weiß eigentlich nie, woran man ist, weil sich das auch wirklich von Tag zu Tag ändern kann. Also das haben jetzt schon viele erfahren. Friedrich Merz war mal der beste Freund, der gute neue Kanzler und dann war er wieder wirklich in Verruf und wird gescholten von Trump. Giorgia Meloni ist es ähnlich ergangen, Emmanuel Macron. Also das haben jetzt mittlerweile alle schon mitgemacht. Und damit kann man wirklich schlecht planen und schlecht umgehen, weil das natürlich auch immer innenpolitische Auswirkungen hat. Und man kann sich dann auch nicht alles bieten lassen, muss aber im Dienste der transatlantischen Partnerschaft dann vielleicht so manche Kröte schlucken. Also wenn man versuchen könnte, das stärker auf die Sachebene zu heben, auf die Interessen zu heben, dann wäre schon einiges gewonnen. Aber Donald Trump ist eben ein Instinktpolitiker und der macht es einem nicht einfach.
Frau Notte, ich glaube, dem kanadischen Ministerpräsidenten wird der Satz zugeschrieben in Davos, wenn ich das richtig im Kopf habe, wer bei solchen Verhandlungen nicht am Tisch sitzt, steht auf der Speisekarte. Jetzt versuchen die Europäer ja wieder von der Speisekarte an den Tisch zu kommen. Es hat sich ja auch einiges geändert, die militärische Lage in der Ukraine. Europa fast als alleiniger Geldgeber im Ukraine-Krieg. Wie groß sind denn die Chancen, dass die Europäer da wieder ernstzunehmende Partner am Verhandlungstisch werden?
Also mein Eindruck ist, dass auf der russischen Seite da etwas in Bewegung ist. Also die offizielle Stoßout aus Moskau ist weiterhin, dass man die Europäer nicht wirklich ernst nimmt. Man nimmt sie eher als Objekt, als Subjekt wahr. Man beschimpft sie als Vasallen der Amerikaner, als Kriegspartei, die deswegen auch nicht neutral vermitteln kann. Gleichzeitig muss man aber sagen, dass die Amerikaner ja auch kein wirklich neutraler Vermittler sind. Also wenn das sozusagen als Prinzip gilt, wer vermitteln darf, dann gibt es auch ein Problem bei den Amerikanern. Der Secretary of State Marco Rubio hat vor wenigen Wochen, glaube ich, bei einer Anhörung im Kongress gesagt, wir Amerikaner sind in diesem Krieg nicht neutral. Wir unterstützen die Ukraine. Und trotzdem sagt man aus russischer Perspektive, die Amerikaner dürfen verhandeln. Bei den Europäern ist man vorsichtig. Aber ich glaube schon auch, dass man aus russischer Perspektive wahrnimmt, dass sich die europäische Position verschiebt, dass die Europäer mehr in die eigene Sicherheit und Verteidigung und Abschreckung investieren, dass sie, wie schon angesprochen, die Ukrainer unterstützen. Und da könnte sich langsam auch eine Bereitschaft aus russischer Seite herausbilden, mit den Europäern zu reden. Der springende Punkt wird sein, mit welchen Europäern will man reden? Also man lehnt ganz klar die EU ab als Gesprächspartner. Ich glaube, man hätte es viel lieber mit den E3 zu kommunizieren, also Deutschland, Frankreich und Großbritannien. Aber das birgt auch eine große Gefahr für die Europäer, denn es ist für Russland natürlich sehr, sehr vorteilhaft zu versuchen, die Europäer zu spalten. Und hier muss man schauen, dass man eben die Polen, die baltischen Staaten, andere europäische Staaten und natürlich die Ukraine auch mitnimmt. Mhm. Und wir hatten dieses Treffen Anfang Juni in London mit den E3-Staaten und der Ukraine. Und hinterher haben wir gehört, dass die Polen doch enttäuscht waren, dass sie nicht mit am Tisch saßen. Und da muss man eben austarieren unter den Europäern, dass man eine geeinte Front gegenüber den Europäern darstellt.
Man bräuchte ja vielleicht zumindest E5, wenn man Italien da noch dazu zählt. Frau Meloni ist ja auch häufig dabei. Wir haben jetzt die Situation Russlands gesehen. Wie sehen die Amerikaner das? Also Sie haben ja irgendwann mal auch gesagt, das ist euer Krieg, ihr bezahlt den, wenn ihr die Ukraine retten wollt. Jetzt zahlen die Europäer. Sind die Amerikaner dann auch bereit anzuerkennen, zu sagen, okay, wer zahlt, schafft an? Und jetzt akzeptieren wir euch auch als Mitverhandlungspartner und werden das auch gegenüber Putin so vertreten?
Das ist natürlich die große Frage. Also das ist ja auch die Verantwortung zu präsentieren. Also zu sagen, schaut her, wir bringen uns stärker ein, wir übernehmen Verantwortung. Dann gebt uns auch eine Rolle. Das ist ja gerade ein großes europäisches Thema, auch bei der NATO. Je mehr sich die Amerikaner da zurückziehen, was Frau Notte gerade sagt, ist eine essentielle Frage. Wer spricht dann für Europa? Wer wird akzeptiert? Ich glaube, was ein wichtiger Teil sein wird, ist, wie man das präsentiert. Also die Erzählung, die man Trump hinlegt. Er denkt ja nun mal in Kategorien von Stärke und Schwäche. Und ich glaube, je mehr man ihm deutlich machen kann, dass es da jetzt gerade vor allem ein Momentum gibt für die Ukraine, dass er also da sich einbringen kann, zu helfen, ihr in einer Position der Stärke zu noch mehr Stärke zu verhelfen. Ich glaube, das ist was, wo er einen Zugang findet, wo man einen Zugang zu ihm findet. Und eben dann umgekehrt auch natürlich, auch wenn das eine komplexere Situation ist, wie gerade die Lage in Russland ist und die Position von Wladimir Putin, ihn da stärker darauf hinzuweisen, also in dieser Art von Kategorien zu denken und ihm eine entsprechende Erzählung zu präsentieren.
Vielleicht zwei Punkte dazu. Der eine ist, wir dürfen nicht vergessen, dass Trump eine Vorgeschichte mit Zelensky hat und eine sehr, sehr emotional beladene Vorgeschichte. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Vorgeschichte jetzt vom Tisch gefegt ist. Und das verbindet sich ein bisschen auch mit dem, was auf der russischen Seite relevant ist. Die Stärke Europäer ist natürlich die eine Seite. Die andere Seite ist die Bereitschaft, Europäer Angebote zu machen. Und bis jetzt war die einzige Position der europäischen Staaten, wir stehen mit der Ukraine, egal was die Ukraine fordert und macht. Unter diesen Bedingungen ist die EU oder auch die führenden europäischen Staaten weder aus russischer Sicht interessant, weil sie machen keine Angebote, da kann man auch direkt mit Kiew sprechen, bekommt man genau dasselbe, noch für Trump interessant. Denn am Ende sind sie kein Disziplinierungsmechanismus für Zelensky. Sie sind diejenigen, die ihm in dem Vorraum zuflüstern, wie er mit Trump reden sollte, aber ändern nicht grundsätzlich die Bilanz. Und ich befürchte oder ich vermute, dass solange die Europäer nicht bereit sein werden, ihre Position auch flexibler zu machen und Angebote zu machen, werden weder die USA noch Russland starkes Interesse
haben. Was meinen Sie damit, Angebote zu machen und flexibler zu sein? Ich vermute jetzt mal gegenüber Russland.
Gegenüber Russland, ganz klar. Ja. Also wir haben gesehen, dass diese Angebote unglaublich schwierig sind und dass Putin auf sehr viele sich nicht einlässt, sondern mehr und mehr Forderungen stellt. Die Europäer müssen aber aus meiner Sicht, falls sie an diesem Tisch wirklich sitzen wollen, ganz klar machen, die Position Europas ist nicht identisch mit der Position der Ukraine. Wenn es da eine Unterscheidung gibt, dann sind die Europäer da. Wenn nicht, es geht nicht darum, ob diese Position richtig oder falsch ist. Es geht lediglich darum, dann sind sie als Gesprächspartner nicht interessant.
Frau Kreutel, was könnte das denn sein, diese differenzierte europäische Position, damit man sozusagen auch von Russland quasi akzeptiert wird? Sind das Fragen der Grenzziehung, der Garantien, auch Entschädigungsfragen, möglicherweise sogar die vielen Milliarden, die jetzt an die Ukraine vor allen Dingen für militärisches Gerät gehen. Was müssen die Europäer da möglicherweise an Signale Richtung Moskau senden?
Da fehlt mir momentan so ein bisschen die Fantasie, was denn die europäischen Staaten anbieten könnten. Ich teile die Einschätzung von Herrn Littmann, dass man bislang eigentlich sehr oft ich formuliere es mal spitz, so sich im Lala-Land bewegt hat, weil man nichts Realistisches auf den Tisch gelegt hat. Und ich sehe leider, muss ich sagen, wirklich mit einem schweren Herzen auch diese Beitrittsverhandlungen zur EU eigentlich mehr als Symbolik. Das wird auf absehbare Zeit einfach nicht passieren, weil man damit Verteidigungsverpflichtungen einginge. Es gibt ja auch eine militärische Solidaritätsklausel in der EU, nicht nur in der NATO gibt es diese Beistandspflicht. Also das sehe ich nicht als realistisch an. Und davon hat man sich aus meiner Sicht eben nicht verabschiedet und man kommuniziert dann auch nicht offen und ehrlich. Und wenn es um die Auffassungsunterschiede geht, da würde ich gerne auch nochmal den Blick über Trump hinausweiten, wenn man auf der amerikanischen Seite guckt. Weil die amerikanische Lesart ist, Russland ist eben nicht ein Wettbewerber auf Augenhöhe. Russland ist nicht die Priorität in der Welt, sondern, das kann man in den Strategiedokumenten nachlesen, in der Verteidigungsstrategie, aus Sicht dieser Administration ist Russland nur eine relativ dauerhafte, aber handhabbare Bedrohung für die Staaten in Osteuropa. Das ist schon eine andere Auffassung als das, was wir hier in Europa sehen. Und das ist dann eben auch die Krux, dass man zu einer gemeinsamen Position kommt, weil die USA und Europa, so hat es den Anschein, das auch unterschiedlich bewerten, wie gefährlich Russland ist.
Sind wir jetzt bei dem Eurasien-Programm, für das Sie arbeiten. Das heißt, das ist ja quasi eine eurasische Regionalmacht, die Europa bedrohen kann. Ja. Und Europa sucht jetzt tatsächlich Verbündete auch, um Russland einzuhegen. Hier fiel auch noch das Stichwort EU-Mitgliedschaft. Was jetzt?
Ich würde jetzt einmal noch ganz kurz, da jetzt die fehlende Flexibilität der Ukraine und vielleicht der europäischen Seite zur Sprache kam, zumindest auch noch mal auf die fehlende Flexibilität der russischen Position doch hinweisen wollen. Denn was sehen wir denn bei der russischen Position? Im Prinzip hält sich Russland an der Idee der sogenannten Anchorage-Formel oder dem Geist von Anchorage fest, also vermeintlichen Zugeständnissen, die die amerikanische Seite angeblich gemacht hat bei diesen Gipfeltreffen letzten Sommer, vor allem territoriale Zugeständnisse, nämlich dass Russland den gesamten Donbass bekommt, also auch Gebiete, die die russischen Streitkräfte heute noch nicht kontrollieren, und die Ablehnung der Idee, dass es erst eine Feuerpause geben muss, bevor es zu weiteren Verhandlungen kommt. Und was dieser Geist von Anchorage auch noch beinhaltet, ist eigentlich die Idee, dass es amerikanisch-russische Verhandlungen geben soll, die sozusagen das Schicksal der Ukraine und der Europäer leiten. Und wenn wir uns die russische Rhetorik über die letzten Wochen und Monate anschauen, ja, die Trump-Regierung war abgelenkt durch den Iran-Krieg. Und damit sind auch die Verhandlungen zum Stocken gekommen. Aber Russland hat sich von dieser Anchorage-Formel nicht verabschiedet. Selbst in den letzten Tagen hat der russische Außenminister Sergej Lavrov noch mal ganz klar gesagt, aha, jetzt kommt Trump nach Evian. Und hoffentlich ist der Iran-Krieg befriedet. Und jetzt wollen wir mal sehen, wie die amerikanische Seite es denn gedenkt, den Geist von Anchorage zu implementieren und umzusetzen. Und Steve Witkoff, der Sondergesandte, und Jared Kushner können gerne nach Moskau kommen, um das zu besprechen. Das soll heißen, die Forderung, dass die Ukraine präemptiv Gebiet aufgeben soll, welches Russland noch gar nicht kontrolliert, ist nach wie vor auf dem Tisch. Und ich sehe auch keine Anzeichen auf der russischen Seite, dass man sich von dieser Forderung entfernt. Und das ist eben auch die fehlende Flexibilität auf der russischen Seite.
Präemptiv, also in Vorlage treten, sozusagen als Vorbedingung. Da gibt es ja noch eine andere Vorbedingung. Die Russen, die sagen, die Europäer müssen die Unterstützung der Ukraine, die militärische, vollständig einstellen. Das ist ja praktisch der Aufruf zur Kapitulation. Ist das auch der entscheidende Punkt Russland, dass er eigentlich nicht an einer Lösung interessiert sind, wenn sie eine solche Forderung bestehen lassen?
Ich glaube, Putin passt seine Position natürlich ständig an. Also das, was wir jetzt sehen mit den Forderungen über Donbass, ist wirklich Welten entfernt davon, was Putin sich 2022 vorgestellt hat. Und ich kann natürlich nicht in seinen Kopf lesen, ich kann nur versuchen, das zu rekonstruieren. Aus meiner Sicht ist das russische Ziel jetzt ein Frieden in der Ukraine, welches die ukrainische Gesellschaft als Niederlage wahrnehmen wird. Denn auf diese Weise, egal wer konkrete Ortschaften kontrolliert, das kann wichtig oder weniger wichtig sein, aber auf diese Weise setzt man eine Dynamik in der Ukraine fort, die langfristig dieses Land destabilisieren wird und im besten für Putins Regimefall zu Ergebnissen führt wie Georgien. Das heißt, es geht nicht unbedingt darum, wie genau die Friedensergebnisse aussehen. Es geht aber darum, dass sie auf jeden Fall so aussehen, dass die ukrainische Gesellschaft sie als Niederlage wahrnimmt.
Könnte man ja auch umgekehrt die Frage stellen, was muss denn Putin aus diesem Konflikt nach Hause bringen, damit man ihn da als Sieger oder jedenfalls nicht als Verlierer sieht?
Ehrlich gesagt glaube ich nicht, dass, wenn wir über Putin konkret reden, er jetzt in diesen Kategorien denkt. Putin existiert jetzt und das ist etwas, was viele schreiben, in seiner Welt der großen Geopolitik, wo er über seinen Platz nicht in der öffentlichen Meinung in Russland sucht, das ist für ihn nach wie vor wichtig, klar, aber eigentlich nach dem Platz in Geschichtsbüchern. Und nach seiner Vorstellung, wie das Land sich langfristig entwickeln wird. Das ist, glaube ich, einer der Gründe, warum wir diese fangelnde Flexibilität sehen. Putin geht von einem sehr langen Atem aus. Er kann auch warten, bis die Sachen sich ändern. Und ich glaube nicht, dass ihm wirklich jetzt darum geht, wir wollen einen Frieden haben, den ich zu Hause gut verkaufen kann. Das glaubt der Propaganda wird schon schaffen. Ihm geht es um Frieden, der gewisse geopolitische Ziele erreicht. Und das ist, wie gesagt, nicht zwingend totale Eroberung, aber es ist auf jeden Fall ein Frieden, der dann für ihn die Lage in der Ukraine destabiler macht, als es sonst der Fall wäre.
Jetzt gab es ja im...
Dürfte ich einen Gedanken einwerfen in die Runde? Ja. Verzeihung, dass ich hier so aus
dem Hintergrund
reingerät. Dieser Begriff des Friedens, den würde ich da gerne schon nochmal problematisieren, weil ich sehe nicht, dass Putin Frieden möchte, sondern vielleicht eine Kampfpause, wo man am Ende eigentlich nichts anderes will, als das, was Russland schon immer wollte, nämlich seine eigene ordnungspolitische Vorstellung der Ukraine aufstülpen und Europa aufstülpen. Und Russland geht da sehr opportunistisch vor, sieht Gelegenheiten, Schwächen und adaptiert dann auch das eigene Vorgehen. Also ich würde nur davor warnen, jetzt von einem möglichen Friedenswillen Moskaus zu sprechen, weil das kann ich ehrlich gesagt nicht erkennen. Die russischen Kriegsziele haben sich nicht verändert. Vielleicht ändert sich der Weg, den Russland einschlägt, um seine Ziele zu erreichen. Aber einen Friedenswillen würde ich hier nicht sehen.
Da wir gerade über russische Intentionen und Dynamiken diskutieren, vielleicht noch ein Gedanke. Ich stimme zu, dass es auf der einen Seite sozusagen Putins Gesinnung gibt. Sein Ziel bleibt weiterhin die politische Kontrolle der Ukraine, die Kontrolle des Schicksals der Ukraine. Er hat diesen Krieg hochstilisiert zu einem Kampf, einem antikolonialen Kampf gegen den hegemonialen kollektiven Westen, gegen den Russland sozusagen eintritt. Und er sieht nach wie vor, da stimme ich Herrn Lippmann zu, dass Russland auf lange Sicht den längeren Atem haben wird in diesem Krieg. Russland ist die größere Nation, Russland hat mehr Leute, Russland ist resilient, Russland ist auch international nicht isoliert. Man hat weiterhin die Unterstützung durch Staaten wie China oder Nordkorea. Man kann das länger aushalten. Trotzdem ist es sehr interessant, sich anzuschauen und zu beobachten, was unter der Oberfläche in Russland passiert. Es gibt doch jetzt im fünften Kriegsjahr einige Anzeichen, dass der Unmut über diesen Krieg wächst. Einmal haben wir eine strukturelle wirtschaftliche Krise. Ich stimme Herrn Lippmann absolut zu, dass wir nicht vor einem wirtschaftlichen Kollaps stehen. Aber trotzdem ist es eine strukturelle Krise, die sich auch für die Bevölkerung bemerkbar macht. Zudem bringt die Ukraine, und das haben wir noch gar nicht angesprochen, den Krieg im fünften Kriegsjahr viel mehr nach Russland rein, als es bisher der Fall war. Also die sogenannte Deep Strike-Kampagne, also die Langstreckendrohnen, die mittlerweile alles attackieren, von den Flughäfen in Moskau über das Uralgebirge, über Ölraffinerien bis hin zu Krim, wo jetzt mittlerweile das Benzin knapp wird. Also die Russen spüren viel mehr diesen Krieg, als es anfangs der Fall war. Und wie reagiert der Kreml darauf? Teilweise auch zum Beispiel mit Einschränkungen des mobilen Internets, was auch zu Unmut geführt hat. Und wir sehen erstmals jetzt im fünften Kriegsjahr, dass sich sogenannte loyale Eliten auch äußern und sagen, vielleicht sind diese Kriegsziele momentan militärisch nicht zu erreichen. Das alles ist generiert bisweilen keine Gemengelage, wo ich sage, das wird jetzt zum Problem für das russische Regime. Also es gibt Unmut, aber keine wirkliche Zersplitterung der Elite. Es gibt auch keinen nennenswerten Widerstand oder Opposition. Aber trotzdem sind es Faktoren, die vielleicht kumulativ irgendwann schon zu einem Punkt führen können, wo Putin doch sagen wird, vielleicht sollte man jetzt auch sich für eine Feuerpause bereit erklären, um dann eben auch politisch dann die weitere Zermürbung der Ukraine oder der Gegenseite zu erwürgen. Also das sollte man nicht völlig außer Acht lassen.
Das finde ich wirklich den zentralen Punkt hier. Das, was in Russland innenpolitisch passiert, das ist viel spannender auch für die Zukunft der Ukraine als Donald Trump und was wir hier gerade in G7 diskutiert haben. Es geht nicht nur um Reaktion auf ukrainische Angriffe. Wir sehen, dass die russische Bürokratie, sowohl Sicherheitsbürokratie als auch Wirtschaftsbürokratie, immer mehr Widersprüche entwickelt. Diese Internetblockaden, die für Russland unglaublich teuer sind wirtschaftlich und komplett rausgemacht. Also die größte Sanktion gegen sich hat Russland selbst in diesem Fall eingeführt. Die sind Ergebnis von internem Kampf zwischen Elitengruppen. Und man sieht mehr und mehr solche internen Faktoren, die das Regime destabilisieren. Und da sehe ich tatsächlich interessante Dynamiken, die aber unglaublich schwer einzuschätzen sind. Man muss nur aber realistischer auf die Sachen sehen. Das ist eben die Entwicklung in Russland selbst. Nichts, was die Europäische Union oder die Vereinigten Staaten einwirken. Die Einschätzung der Possibilitäten der Europäischen Union muss man realistisch bewerten.
Lassen Sie uns trotzdem noch mal auf die USA vielleicht blicken in dem Zusammenhang. Trump hat ja eine Reihe von Wahlkampfversprechen losgelassen, die jetzt alle in ihr Gegenteil verkehrt worden sind. Unter anderem, dass er sämtliche Konflikte, die da so am Weg stehen, innerhalb von 24 Stunden beendet. All das ist nicht eingetreten, sondern das Gegenteil. Er hat natürlich großen Ärger jetzt bei seinen Anhängern in den USA. Es sind demnächst Wahlen im November, die sogenannten Midterms-Wahlen. Da muss er mit einer gewaltigen Wahlschlappe rechnen. Wenn er jetzt irgendwie in der Ukraine doch etwas hinbekäme, dass man sozusagen, dass die Amerikaner sich wieder stärker einsetzen und versuchen, Druck auf Russland auszuüben, könnte ihm das noch helfen?
Sie meinen bei den Kongresswahlen? Ja. Also ich meine, Außenpolitik hat es natürlich immer schwer, gerade bei Kongresswahlen. Ich wollte aber noch an eine Sache vorher anknüpfen, weil Sie auch, da stimme ich Ihnen absolut zu, den Friedensbegriff kritisiert haben. Das ist ja was, was bei Trump unheimlich verfängt. Ne? Also er sieht sich als Friedensstifter, er inszeniert sich, er möchte ja auch unbedingt den Friedensnobelpreis haben. Er verlangt regelrecht danach, öffentlich seit Jahren. Und für ihn sind ja die Konflikte dieser Welt Probleme, die eben gelöst werden müssen. Im Zweifelsfall hat er dann eben selber eins geschaffen mit dem Krieg gegen den Iran, um es dann vermeintlich zu lösen. Das ist ja ein beliebtes Mittel bei Populisten. In Bezug auf die Ukraine, ich glaube nicht, dass er noch einen innenpolitischen Anreiz hat oder den eigentlich wirklich jemals gehabt hat, sich wirklich einzusetzen. Vor 4 Jahren, als ich anfing als Korrespondentin in den USA, damals hat man noch sehr, sehr viele Republikaner, ältere, konservative Menschen getroffen, denen das Thema wirklich am Herzen lag, die entsetzt waren von dem russischen Angriff auf die Ukraine. Das hat sich schon gewandelt, das hört man kaum noch. Und was auch auffällig ist, dass das Thema Russland und auch die Bedrohung des Westens, die Bedrohung, also Einflussnahme in öffentliche Meinung, in Wahlen, dass das überhaupt gar keine Rolle spielt in der amerikanischen Gesellschaft. Man hört sehr viel über China, aber überhaupt nichts über Russland, also nur so viel zur öffentlichen Wahrnehmung. Trump versucht ja immer wieder, das kann man ganz gut beobachten, sehr offensichtlich von Dingen abzulenken, die dann gerade nicht zu seiner Zufriedenheit verlaufen. Seine Umfragewerte sind ja sehr, sehr schlecht. Dann fängt er eben im Zweifelsfall einen Krieg an. Es ist allerdings so, dass in Bezug auf die Ukraine gerade unter Republikanern das Vertrauen laut Umfragen doch sehr stark abgenommen hat, was seine Kompetenz in dieser Frage betrifft. Also ich glaube nicht, dass dafür spricht eben auch seine Rhetorik von heute, dass er das eigentlich zur Geschäftsbeziehung degradiert hat, das Verhältnis zur Ukraine, dass sich da noch groß was ändert.
Also das, was die Europäer heute etwas euphorisch empfunden haben, Donald is back, das glauben Sie nicht?
Nein.
Also es kann also passieren, dass auf dem Rückflug von Versailles in die USA er dann sagt, who's the fuck, also was zum Teufel oder wer zum Teufel ist die Ukraine, interessiert mich dann doch nicht. Das heißt also, dann haben wir wieder auf einen gesetzt und eine Hoffnung auf Trump gesetzt, die nicht erfüllt wird.
Naja, und vor allem, also er hört ja auch noch sehr viel weniger als in seiner ersten Amtszeit auf seine Berater, auf sein Umfeld. Also was Marco Rubio im Zweifelsfall sagt, das ist dann sofort vergessen, sobald er Wladimir Putin am Hörer hat und der ihm eben dann alle möglichen Dinge erzählt und ihm eine Erzählung präsentiert mit historisch aufgeladenen Lügen. Das verfängt bei Trump einfach sehr stark und niemand hat darauf Einfluss. Also die Europäer schon mal gar nicht, aber auch niemand in Trumps Umfeld.
Frau Notte, Sie haben, Entschuldigung.
Ja, vielleicht nur ein paar Gedanken dazu. Also einmal wurde ja heute angedeutet von amerikanischer Seite, dass man vielleicht auch wieder die Energiesanktionen gegen Russland in Kraft setzt. Das wäre natürlich wünschenswert. Das wäre zu begrüßen und es würde vielleicht auch mit einem sinkenden Ölpreis, wenn denn eben die Straße von Hormuz wieder geöffnet wird, auch durchaus die Einnahmen von Russland etwas dämpfen. Aber dass es sozusagen so massiv ins Gewicht fällt, da stimme ich Herrn Lippmann zu, dass das Russland sozusagen zum Einlenken bringt, das ist nicht zu erwarten. Ich stimme auch zu, dass hier sozusagen jetzt, wenn man sich dem Ukraine-Dossier wieder mehr widmet von Seite Trumps, dass damit kein schneller Win vor den Kongresswahlen zu erwarten ist. Wir sprechen heute Abend natürlich nicht sehr viel über das Iran-Dossier, aber man sollte auch noch kurz hinzufügen, dass sehr wenig verhandelt wurde und sehr wenig klar ist und zum Beispiel die Fragen zum Nuklearabkommen, aber auch andere Fragen ausstehen. Also diese Idee, dass die Trump-Regierung jetzt sagen kann, wir sind sozusagen fertig mit dem Iran-Krieg und wir widmen uns jetzt wieder 100% der Baustelle in Europa, das glaube ich auch nicht. Und vielleicht noch ein letzter Punkt. Das Problem, nochmal, ist ja nicht das, oder die Frage ist nicht, widmet sich die Trump-Regierung dem Ukraine-Krieg oder nicht. Die Trump-Regierung hat sich letztes Jahr intensiv diesem Dossier gewidmet. Das Problem war, dass sich aus diesem Kanal, der bestand zwischen der russischen und der amerikanischen Seite, also vor allem Kirill Dmitriev auf der russischen Seite und dann den Unterhändlern Trumps, kein wirklicher Verhandlungsprozess herausgebildet hat mit echten Arbeitsgruppen, die in die Tiefe gehen, die versuchen, diese Fragen zu lösen, sondern es blieb relativ an der Oberfläche. Und da wäre auch meine Frage, wenn sich Trump jetzt nochmal dieser Frage widmet, was sollte da anders sein dieses Mal?
Das heißt, diese Namen, die Sie genannt haben, sind auch wenig talentiert für Verhandlungen, wenn man den Background sieht, Frau Kreutel.
Ja, vielen Dank. Ich würde gerne auf ein paar Dinge reagieren. Zum einen, wie diese Trump-Administration funktioniert. Frau Roth sagte eben, also fast selbstverständlich, wenn es in der Innenpolitik schlecht läuft, dann wendet man sich der Außenpolitik zu und beginnt vielleicht sogar einen Krieg. Also da würde ich wirklich widersprechen wollen, weil das, finde ich, banalisiert das, was wir hier sehen und auch was die Anliegen sind. Ich würde Frau Notte absolut zustimmen, dass die Art und Weise, wie die Trump-Administration Verhandlungen versteht, dass das schon mal ein Kernproblem ist. Und das sehen wir eigentlich bei jedem Konflikt, einem nach dem anderen. Es wird allenfalls so eine sehr breite Rahmenübereinkunft ausgehandelt, die letztlich alles offen lässt, was es an strittigen Fragen ja im Kern gibt, sodass dann ein großer Sieg gefeiert wird und irgendwas, also ein Gipfel veranstaltet wird, wo eine Unterzeichnung gemacht wird. Aber eigentlich sind alle Fragen ungelöst. Und das ist aus meiner Sicht das Kernproblem mit der Art und Weise, wie die Trump-Administration Diplomatie betreibt. Weil der Regelfall ist eigentlich genau das Gegenteil. Da ist ganz lange, zähe Verhandlung angesagt, hinter verschlossenen Türen auf der Arbeitsebene, da wo es nicht die große Show gibt, wo nicht der Präsident im Mittelpunkt steht, sondern das kommt ganz am Schluss nach wirklich langer, harter Arbeit. Und bei Donald Trump wird es eigentlich umgekehrt. Insofern wäre ich da auch skeptisch, ob so eine neue Initiative wirklich zum Ziel führen könnte. Ich würde aber tatsächlich auch gar nicht absprechen, dass Trump was dran gelegen ist, dass dieser Krieg endet, weil das hat er doch immer wieder gezeigt, dass ihn das empört, dieses Sterben. Also das würde ich ihm zuschreiben, nur die Art und Weise, wie die Administration sowas organisiert, das ist nicht erfolgversprechend, um ans Ziel zu gelangen.
Ich finde in dem Zusammenhang auch spannend, wie Zelensky mit Trump umgeht oder ihm begegnet. Er hat ja jetzt erneut Bilder mitgebracht von der Zerstörung in Kiew. Und das ist tatsächlich was, was bei Trump stark verfängt, dass dann da auch ein christliches Kulturerbe zerstört wird. Er als Präsident, der das ganz stark hochhält, ob er nun aufrichtig betroffen war oder nicht, seine Anhänger sind es im Zweifelsfall ganz sicher.
Ich glaube, es ist sogar ein wichtiges ein Heiligtum des Moskauer Patriarchen. Also da hat man sozusagen sich selbst ins Knie, besser gesagt, ins Kloster geschossen. Frau Notte, Sie sind mit einer These neulich aufgetreten in der Öffentlichkeit, die sagen, Russland merkt, man kann die Ukraine militärisch nicht besiegen. Im Gegenteil, durch die doch jetzt wieder anlaufende Waffenlieferung aus Westeuropa kann Russland im Prinzip jetzt eigentlich nicht damit rechnen, Ukraine das aufzuzwingen, was es will. Und dann könnte es sein, dass sie sagen, dann die unser Hinterland angreifen, die Ukrainer, rund um Moskau zum Beispiel, dann greifen wir deren Hinterland an und meint damit Westeuropa durch einen gezielten Angriff, einen punktuellen, einen Nadelstich. Wie realistisch ist das, sozusagen die Europäer damit reinzuziehen und gleichzeitig die NATO zu spalten?
Ich halte diese Form von russischer Eskalation gegenüber Europa für nicht wahrscheinlich, aber man kann sie auch nicht ausschließen. Wenn wir uns mal heute systematisch anschauen, welche Optionen Russland eigentlich in diesem Krieg hat, dann sehe ich eigentlich keine guten Optionen für die Russische Föderation. Russland kann heute entweder hoffen, dass Trump die Ukraine auf dem goldenen Teller servieren wird, mit Druck am Verhandlungstisch. Das ist sehr unwahrscheinlich. Russland kann hoffen, dass der Status quo letztendlich Russland zugutekommt, dass man, wie wir es schon diskutiert haben, den längeren Atem hat. Also es ist gerade schwierig, nichts bewegt sich an der Front, aber über kurz oder lang wird sich das Blatt wieder wenden. Aber Russland könnte auch irgendwann feststellen, der Status quo geht für uns in eine negative Richtung, weil die Ukraine uns ständig im eigenen Hinterland angreift und die eigentliche Front bewegt sich nicht. Das heißt, wir müssen eskalieren. Und wenn man sich Russlands Eskalationsoptionen anschaut, dann gibt es relativ wenige. Das mit dem nuklearen Säbelrasseln gegen uns Europäer hat man 4 Jahre versucht, um uns einzuschüchtern, um uns davon abzubringen, die Ukraine zu unterstützen. Meiner Meinung nach geht da nicht mehr viel. Dann kann man dann kann man vertikal eskalieren. Das bedeutet sozusagen die Temperatur erhöhen im Krieg selbst. Das sehen wir jetzt in den letzten Wochen, dass also die Schläge mit ballistischen Raketen und Drohnen gegenüber der Ukraine zunehmen. Da spielt auch tatsächlich der Iran-Krieg eine Rolle, weil nämlich die Bestände von Patriot-Munition, da hatte die Ukraine ohnehin schon einen Mangel und der Mangel ist jetzt noch größer geworden. Also da kann man sich schlecht gegen wehren. Das ist eine Form von Eskalation. Aber es wäre die große Frage, ob das sozusagen die Ukrainer in die Knie zwingt. Ich habe da große Zweifel. Und wenn das nicht gelingt aus russischer Perspektive, dann bleibt eigentlich nur der Einsatz von Nuklearwaffen gegen die Ukraine mit enorm hohen Risiken und Kosten für die Russische Föderation verbunden. Oder eben diese gezielte Eskalation gegen Europa, womit ich nicht meine einen Angriffskrieg gegen die NATO, sondern gezielte Schläge gegen Rüstungsindustrie, gegen Infrastruktur, bei der man sagt, ihr Europäer unterstützt ja die Ukraine, ihr seid quasi ukrainisches Hinterland. Wenn die Ukraine unser Hinterland angreift, dann muss auch euer Hinterland vulnerabel sein. Aber zum Abschluss will ich sagen, das wäre eine Entscheidung, die für Russland auch mit hohen Risiken verbunden wäre. Denn es gibt NATO Artikel 5 und man muss eben auch darauf gefasst sein, dass doch die NATO militärisch reagieren würde auf eine solche Eskalation.
Würden Sie das genauso sehen? Ist das für Russland vielleicht ein zu großes Risiko, mit solchen punktuellen Angriffen auf die NATO sozusagen wieder militärisch und politisch in einen Vorteil zu kommen?
Ja, das ist ein riesiges Risiko, weil dann wären wir ganz schnell im großen Krieg zwischen Russland und der NATO, wenn es wirklich Angriffe gäbe auf NATO-Territorium. Aber was man sieht, denke ich, und es wurde eben sehr gut beschrieben, ist, dass Russland jetzt mittlerweile eben auch Schmerzen erleidet durch die Angriffe der Ukraine. Und das verändert schon die Dynamik. Denn mit guten Zureden kommt man eben nicht weiter, weil sich die russischen Intentionen aus meiner Sicht nicht grundlegend verändert haben. Aber wenn man bei den Fähigkeiten ansetzt, wenn man eben auch die Kosten erhöht, die Russland trägt, dann besteht die Möglichkeit, dass man eben doch zu einem möglichen Kompromiss kommt, irgendwie eine Übereinkunft, wo die Waffen schweigen, aber nicht mit der Vorstellung, dass Russland dann seine Ziele aufgibt, sondern dass es vielleicht auch eine Atempause wäre. Also insofern, ich sehe das jetzt auch nicht als das drängendste Risiko, muss ich gestehen, aber es ist natürlich notwendig, dass man auch Risikomanagement betreibt und die Kommunikation sehr klar ist, dass auch sowas natürlich Konsequenzen hätte und dass es Konsequenzen sind, die Russland nicht austesten sollte. Also man muss die Abschreckungswirkung der NATO doch sehr klar nach außen kommunizieren.
Herr Lippmann, hätte denn der Kreml da die russische Bevölkerung auf seiner Seite, wenn er das täte? Wir reden jetzt von einer Spekulation, ja, die vielleicht jetzt gar nicht mal so abwegig ist als Ultima Ratio. Ja. Von Putin, hätte er da die Bevölkerung auf seiner Seite?
Das ist, glaube ich, genau einer der Punkte. Und ich werde weniger über die Bevölkerung, mehr über die Eliten reden, warum ich dieses Szenario natürlich nicht ausschließen kann. Also niemand kann jetzt mittlerweile sowas ausschließen, aber für wirklich unwahrscheinlich halte. Wir müssen da nicht vergessen, es geht nicht um Russland. Russlands Ziele, Russlands Interessen, es geht um Putin. Um relativ kleinen Kreis um ihn herum. Falls wir unterstellen, dass Putin selbst diesen Krieg es nicht verloren sieht und nach wie vor glaubt, dass er den langen Atem hat, langfristig über die Ukraine Druck auszuüben, kann ich mir nicht vorstellen, dass unter den Echelonen der russischen Macht unter Putin selbst es diejenigen geben wird, und zwar in Überzahl, die so eine Eskalation gegen Europa befürworten werden. Also so eine Eskalation würde dann wirklich von Putin selbst kommen. Und wir wissen auch, Putin ist konservativ. Putin hält sich an seine Ziele. Putin meidet Risiken in der letzten Zeit. Auch manchmal durch echte Prokrastination. Es gibt Posten, die ein halbes Jahr nicht besetzt werden, weil Putin sich damit nicht beschäftigen will. Und solange Putin irgendwie der Meinung ist, dass es doch geht, dass wir noch einen Winter und noch einen Winter überstehen werden, wird er dieses Risiko wahrscheinlich als suboptimal betrachten. Und Impuls von Eliten und von der Bevölkerung wird ganz klar sein, don't do it. Also da bestehen gar keine Interessen an so einem Krieg, bis auf relativ kleine Gruppe von marginalen Ideologen, die zwar laut sind, aber nicht wirklich einfach.
Mit einer Frage vielleicht noch dazu, ja. Frau Notte, welche Ziele könnten denn das in Europa sein, die Sie da im Auge haben oder die Russland im Auge haben könnte?
Also das russische Verteidigungsministerium hat beispielsweise, ich meine, es war im April, eine Liste veröffentlicht mit 21 Rüstungskonzernen in Europa, die angeblich legitime Ziele darstellen würden, da sie ja die Ukraine in diesem Krieg unterstützen. Also ich rede ganz gezielt von Logistik, von Militärinfrastruktur, die für die Produktion von Rüstungsgütern dient. Ich stimme dem grundsätzlich zu. Ich will nur sagen, Ich glaube, die russische Seite würde eine solche Eskalation nur wagen, wenn sie davon ausgeht, dass das gar nicht zu einem Krieg führen würde mit der NATO. Dass man nämlich solche Schläge so kalibriert, also in so einem Ausmaß durchführt, dass die Gegenseite uneinig sein wird, wie sie denn reagiert. Also wir können ja mal ein fiktives Szenario durchgehen. Wenn jetzt zwei ballistische Raketen oder zwei Oreschnik-Raketen beispielsweise in Polen landen, ja, und dort ein Ziel angreifen und es gibt vielleicht 10, 12 Opfer zu beklagen, dann ist das Bündnisfall der NATO. Würde die NATO in einem solchen Fall auch dann geschlossen reagieren und sagen, jetzt reagieren wir militärisch gegenüber Russland, oder würde Polen das wollen und andere Staaten hätten Angst vor der weiteren Eskalationsspirale mit Russland? Also nochmal, eine solche Eskalation hätte nicht die Intention, dass es wirklich zu einem Krieg kommt. Da bin ich absolut der Meinung, dafür hat Russland überhaupt nicht die Kapazitäten, sondern eine Art Befreiungsschlag, um auf der anderen Seite eine derartige Schockstarre zu erzeugen, die dann dazu führt, dass man doch redet, Konzessionen macht, auf die Ukraine einwirkt. Ob dieses Kalkül aufgehen würde, ist eine ganz andere Frage. Aber das wäre die Intention auf der russischen Seite.
Vielleicht sollten wir kurz vor Ende der Sendung noch mal auf Selenskyj schauen und seinen Spielraum, den er hat. Er ist ja da so ein bisschen zwischen die Mühlsteine geraten. Der Auftritt im Weißen Haus und die Reaktion von Trump und seinem Vizepräsidenten. Hat er denn jetzt in diesen 4 Jahren, die er da standhält, diesem russischen Angriff, genügend Autorität erworben, dann auch Spielräume auszuloten, zum Beispiel bei Verhandlungen auch Zugeständnisse zu machen?
Ich glaube, er hat extrem viele Spielräume ausgelotet. Also er war unheimlich viel unterwegs. Er hat unfassbar schwierige, komplizierte Situationen navigiert. Schwierig ist ja noch eine Untertreibung für den Rauswurf aus dem Weißen Haus, der ein wirklich unfassbares Ereignis gewesen ist, der eine Machtdemonstration war seitens Trumps und J.D. Vances, der auch dabei war, was auch über Trumps Amtszeit hinaus natürlich ein bedrückendes Signal war. Er hat, was ich vorhin erwähnte, diese Strategie, zum Beispiel Bilder zu präsentieren, also einen Weg gesucht und auch, finde ich, teilweise auch gefunden, zu Trump durchzudringen. Sie haben ja jetzt auch noch mal gesprochen. Aber was Sie vorhin erwähnten, es ist natürlich im Zweifelsfall dann die Frage, wie die Europäer eingebunden werden und wie man das auseinanderdifferenziert und wie das dann auch auf ihn zurückfällt. Also er wird ja jetzt beim EU-Gipfel in dieser Woche, das ist ja der nach dem G7-Gipfel dann folgt, da wird die Ukraine auch Thema sein, beziehungsweise das beginnende Verhandlungskapitel jetzt zu den Beitrittsverhandlungen. Das ist aber wieder nur ein recht kleiner Tagesordnungspunkt. Ne? Also es ist inmitten all der Krisen und Konflikte, es droht noch ein Handelskrieg mit China, es geht um die Wettbewerbsfähigkeit der EU, ist dann wenig Platz offenbar, um sich nochmal ganz der Ukraine zu widmen und auch der Bedeutung dieses Themas.
Er ist jetzt Dauergast bei all diesen Gipfeltreffen westlicher Staaten, NATO-Gipfel im Juli in Ankara, ist er ja, glaube ich, auch dabei. Hilft das ihm in gewisser Weise doch, diese diplomatische Präsenz, da immer wieder dabei zu sein? Ist das Placebo? Was muss man sich da vorstellen?
Also die diplomatische Präsenz ist auf jeden Fall wichtig, aber ich würde wieder das Wort einbringen, Innenpolitik. Und ich glaube, gerade da ist die Lage für Selenskyj jetzt leider nicht so einfach. Seine Administration wurde von Korruptionsskandalen überlaufen, ganz großen Korruptionsskandalen. Die innenpolitischen Kämpfe in der Ukraine scheinen jetzt intensiver zu sein als vor ein paar Jahren. Und ich würde sagen, ich bin kein Ukraine-Experte, aber da wäre ich trotzdem sehr vorsichtig zu sagen, dass er da innenpolitisch große Spielräume hat.
Das heißt also, sein Problem ist dann auch da Friendly Fire, also von den eigenen Leuten, die ihm das Leben schwer machen.
Absolut.
Das heißt, er wird auf jeden Fall versuchen müssen, sich da, ja, die Frage, wie kriegt er das in den Griff, diese Situation im eigenen Land?
Naja, die wird ja im Zweifelsfall auch noch durch den EU-Beitrittsprozess erschwert und dem Druck, der darauf lastet. Sie haben das Thema Korruption erwähnt. Das ist natürlich eines, worauf auch in der EU sehr, also die Aufmerksamkeit, die öffentliche jetzt liegt, bei diesem doch recht ambivalenten Thema. Das ist ein auch EU-intern heikles Thema, zu dem man sich jetzt aber doch entschlossen hat. Ich möchte zu den Beitrittsverhandlungen nur noch erwähnen, die haben jetzt eine neue Hürde genommen, nachdem Viktor Orban nicht mehr im Amt ist und man eben da diesen Weg gehen konnte. Aber sie sind ja schon seit 4 Jahren, also unmittelbar nach dem russischen Angriff hat die Ukraine...
Wir sind jetzt fast am Ende der Sendung. Frau Greutel, kriegen Sie mit einem Satz hin, wie stabil ist die Ukraine im Moment?
Ja, ich würde schon stabil, aber die Lage perspektivisch, die ist natürlich alles andere als einfach, auch weil eben so viel von der äußeren Unterstützung abhängt und da gibt es mehr offene Fragen als Antworten.
Gut, dann bedanke ich mich an der Stelle bei Gerlinde Greutel, zugeschaltet aus Bayern, bei Johanna Roth, bei Hanna Notte und bei Alexander Lippmann. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, wir haben es in der Sendung schon erwähnt. Morgen haben wir das außenpolitische Thema Iran zwischen Erleichterung und Skepsis. Dieser Deal, den Trump mit dem Iran da angeblich geschlossen hat, am Freitag soll er unterzeichnet werden, spielt natürlich morgen in Evian auch noch eine Rolle. Aktuelles und noch einiges mehr von diesem G7-Gipfel in Frankreich in Phoenix der Tag mit Aydoğan Makaşi. Bleiben Sie bei uns.